Werner Gruber, die Genussformel. Kulinarische Physik. Ums Kochen ranken sich viele Mythen. Manche sehen sich gerne als geniale Gourmets mit spontanen Kreativschüben. Andere verzweifeln selbst an den einfachsten Gerichten, als hätten sich die höheren Kräfte der Küche gegen sie verschworen. Für beide hat das Kochen eine mystische und unberechenbare Qualität. Einen Hauch von Zauber und Zufall. Dabei hat die Zubereitung von Lebensmitteln weder zwingend etwas mit Talent noch Schicksal zu tun. Diese Blinks zeigen dir, dass die Vorgänge beim Kochen einfachen physikalischen Prinzipien folgen, die sich beobachten und reproduzieren lassen. Sie beschreiben, wie jeder mit einfachen wissenschaftlichen Kenntnissen tolles Essen kochen kann und welche Faktoren den kulinarischen Hochgenuss bedingen. Blink Nummer 1. Kochen ist keine Kunst für Hochbegabte, sondern eine erlernbare Tätigkeit mit physikalischen Gesetzen. Das Kochen und besonders die Haute Cuisine wird gern zur Kunst für feingeistige Kreative erhoben, als wäre großer Genuss ausschließlich das Ergebnis intuitiver Geniestreiche. Höchste Zeit, mit diesem Mythos aufzuräumen. Kochen ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Es folgt klaren physikalischen Prinzipien, die sich beobachten und analysieren lassen. Die meisten Rezepte suggerieren leider das Gegenteil. Man nehme 3 Teelöffel hiervon, rühre es langsam unter jenes und lasse das Ganze bei niedriger Hitze köcheln bis... Kryptischer und vager geht es nicht. Man fragt sich zu Recht, sind Teelöffel nicht unterschiedlich groß? Was bedeutet langsam? Wie niedrig ist niedrige Hitze? Dabei lassen sich auch in der Küche die Prinzipien der Wissenschaftlichkeit anwenden. Man muss die teure Weihnachtsgans nicht bei irgendeiner Temperatur nach Gefühl im Ofen lassen, um am Ende sich und die ganze Sonntagsrunde zu enttäuschen. Routinierte Köche gehen wie Wissenschaftler vor. Sie beobachten die Ergebnisse geglückter Experimente, um den Erfolg bei gleichen Voraussetzungen zu wiederholen. Nehmen wir also an, du gehst wie ein Physiker an eine Versuchsreihe mit Weihnachtsgänsen heran. Wenn dir deine Gans gelingt, kaufst du beim nächsten Mal eine ähnlich schwere Gans und stellst denselben Ofen auf dieselbe Temperatur. Du kannst dann zum Beispiel die Bratdauer von Versuch zu Versuch um einen bestimmten Wert, etwa eine Viertelstunde, erhöhen, um Konsistenz und Geschmack zu verbessern, bis du irgendwann das optimale Ergebnis erreichst. Entscheidend für die Wissenschaftlichkeit deiner Versuchsreihe ist, dass du deine Hypothesen einzeln überprüfst, also die Parameter nur isoliert veränderst. Für deine Gans würde das bedeuten, dass du zwischen 2 Versuchen zum Beispiel nur die Bratdauer variierst, weil diese sich auf alle anderen Variablen auswirkt, wie etwa auf die Entfaltung der Gewürzaromen. Wenn du länger brätst und anders würzt, weißt du hinterher nicht, warum die Gans diesmal besser schmeckt. Damit du den Versuchsaufbau genau rekonstruieren kannst, musst du wie im Labor gewissenhaft dokumentieren. Eine Woche nach deinem geglückten Versuch mit der Gans kannst du dich vielleicht noch an die Erfolgsformel erinnern, ein Jahr später aber gewiss nicht mehr. Schreib dir daher genau auf, wie du vorgehst. Lange Versuchsreihen haben übrigens Folgendes ergeben. Eine Weihnachtsgans, die gefüllt 4 Kilo wiegt, gelingt perfekt, wenn sie in einem auf 220 Grad Celsius vorgeheizten Ofen 165 Minuten lang schmort. Blink Nummer 2. Die Physik erklärt, warum Fleisch trocken wird, wenn man es zu lange brät. Die Physik liefert glasklare Erklärungen für vermeintlich mysteriöse kulinarische Phänomene. Die Zubereitung von Fleisch zum Beispiel gerät für viele Menschen immer wieder zu einem Drahtseilakt. Ob es am Ende halb roh, genau richtig oder zäh gerät, scheint unberechenbar. Dabei muss man nur wissen, was genau passiert, wenn man Fleisch erhitzt. Fleisch setzt sich grundlegend aus Aneinanderreihungen großer Moleküle zusammen. Seine Muskelfasern bestehen aus Eiweiß und sind jeweils von Kollagenfasern umschlossen. Das Strukturprotein Kollagen wiederum gilt als das wichtigste Eiweiß der Haut und wird vom Körper zu Sehnen, Knorpel und Bindegewebe verbaut. Es hat eine Triple-Helix-Struktur, also 3 lange Molekülfasern, die wie bei einem Wollfaden miteinander verzwirbelt sind. Je mehr Kollagen im Fleisch vorhanden ist und je fester seine Fäden verschränkt sind, desto zäher ist das Fleisch. Die entscheidenden Reaktionen bei der Zubereitung von Fleisch finden bei Temperaturen zwischen 60 und 80 Grad statt. Ab 71 Grad denaturiert das Eiweiß Myoglobin. Das heißt, es gerinnt und verändert seine Struktur. Dabei kommt es auch zur typischen Farbveränderung und der Abspaltung von Wasser im Inneren des Fleisches. Wenn sich die Kollagenfasern beim Erhitzen zusammenziehen, wird dieser Saft zusammen mit Geschmacksstoffen aus dem Fleisch herausgepresst. Darum wird Fleisch zart und saftig, wenn man den richtigen Moment erwischt, und trocken und fad, wenn man es zu lange erhitzt. Wenn man beispielsweise rotes Fleisch bei Temperaturen von 75 Grad längere Zeit erhitzt, wird das Kollagen in Gelatine umgewandelt. Das heißt, zunächst lockern sich die ineinander verschränkten Fäden der Trippelhelix, sodass das Fleisch umliegendes Wasser aufnehmen und sogar einschließen kann, wenn die Gelatine abkühlt. So entsteht zum Beispiel Sülze oder die sämige Konsistenz beim Gulasch. Das Wasser wird zumindest teilweise wieder in die Fasern des Fleisches eingebunden. Die Kollagenfasern lockern sich jedoch nur bei längerem Garen. Für das kurze Braten in der Pfanne benutzt man daher eher zartes, proteinreiches Fleisch, das wenig Kollagen enthält und nicht zu sehnig ist. Blink Nummer 3. Eier sind natürliche Emulgatoren. Viele Menschen nutzen Eier ganz selbstverständlich, um Zutaten zu binden. Eier halten zum Beispiel Kuchen, Kiefs und Krebs zusammen. Aber nur die wenigsten wissen, warum das so gut funktioniert. Der Dotter von Hühnereiern enthält von Natur aus reichlich Lecithin, ein sogenanntes Netzmittel. Netzmittel sind Moleküle mit zwei Enden. Ein Ende geht chemische Wechselwirkungen mit Wasser ein, das andere mit Fetten. Netzmittel helfen, normalerweise nicht mischbare Flüssigkeiten zu vermengen. Ein gutes Beispiel für diesen chemischen Vorgang ist die Verwendung in Wasch- und Reinigungsmitteln. Normalerweise würde sich Fett nicht mit Wasser vermischen. Das weiß jeder, der schon einmal versucht hat, die Butterreste aus der Pfanne nur mit Wasser abzuwaschen. Reinigungsmittel dagegen enthalten besagtes Netzmittel, dessen doppelendige Moleküle sich wie ein Mantel um die Fetttröpfchen legen. Die fettaffinen Enden verbinden sich nach innen mit dem Fett und die wasseraffinen nach außen mit dem Wasser. So lassen sich die Fetttropfen mit dem Wasser vermischen und abwaschen. Wenn nicht nur einzelne Tropfen, sondern größere Mengen an sich nicht mischbarer Flüssigkeiten durch Netzmittel vermengt werden, spricht man von einer Emulsion. Eine der alltäglichsten Emulsionen in der Küche ist zum Beispiel Milch. Wenn verhältnismäßig wenig Wasser von größeren Mengen Fett umschlossen ist, entstehen dichtere Emulsionen wie Butter. Genau dieser Prozess der unmischbaren Vermischung steckt hinter der Herstellung vieler berühmter Soßen. Sowohl bei Mayonnaise als auch bei Sauce Hollandaise zum Beispiel ist das Lecithin aus dem Eidotter der entscheidende Emulgator zwischen Wasser und Fett. Bei der Mayonnaise stammt das Fett aus pflanzlichem Öl, bei der Sauce Hollandaise aus der Butter. Eigelb enthält sogar so viele Netzmittel, dass man mit einem Dotter über 20 Liter Öl zu über 24 Litern Mayonnaise binden könnte. Und übrigens, wenn du Eier schlägst, ohne zum Beispiel Fett hinzuzugeben, umschließen die Netzmittel Luft statt Fett. So entsteht die fluffige Konsistenz von Eierschaum. Blink Nummer 4. Die Stärke im Mehl schafft festere und zähere Konsistenzen. Die Franzosen braten Eierschaum an, um ihr berühmtes Omelett zu zaubern. Beim Wiener Omelett gibt man hingegen noch Mehl dazu. Was haben sich die Österreicher dabei gedacht? Mehl wird in der Küche immer dann eingesetzt, wenn wir Grundstoffe binden wollen, um eine bestimmte Konsistenz zu erzeugen, zum Beispiel für Soßen, Suppen, Teig und Backwaren. Entscheidend dafür ist die Stärke in den Stärkekörnern des Mehls. Ihre Moleküle bilden zusammen eine träge und sperrige Struktur, die andere Moleküle in der direkten Umgebung in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt. Dadurch wird Soße dick und Teigmasse klebrig. Um an die Stärke heranzukommen, muss man sie buchstäblich aus den Körnern herauswaschen. Da man dafür aber exakt die richtige Menge Wasser braucht und die Stärkekörner bei zu viel Flüssigkeit schnell verklumpten, löst man sie häufig mit weiteren Zutaten wie Butter oder Ei heraus. Das hat gleich mehrere Vorteile. Beide enthalten Netzmittel und geringe Mengen an Wasser. Das Wasser löst die Stärke aus den Stärkekörnern heraus. Das Fett legt sich dann in dünnen Schichten um die Stärkemoleküle und trennt sie vom Wasser, sodass sie nicht verklumpen. Je nach Art der Zubereitung verwendet man verschiedene Netzmittel. Butter verwendet man zum Beispiel, um Flüssigkeiten wie Soßen mit der Mehlschwitze anzudicken. Bei Teigwaren verwendet man eher Ei, um die Stärke aus dem Mehl zu lösen und zu binden. Soweit zu ein paar interessanten physikalischen Zusammenhängen, die beim Kochen alltäglich zum Tragen kommen. Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die Frage nach der Anwendung wissenschaftlicher Prinzipien auf kulinarische Vorgänge. Und weil Wissenschaftler gerne versuchen, komplexe Zusammenhänge auf möglichst strahlkräftige Formeln zu reduzieren, kommen wir unweigerlich zu einer letzten Frage. Kann man Genuss berechnen? Blink Nummer 5. Der kulinarische Genuss eines Gerichts lässt sich wissenschaftlich berechnen. Könnte man alle Variablen, die den Genuss einer kulinarischen Schöpfung beeinflussen, in einer einzigen universellen Formel zusammenfassen? Einer Formel, die unter Berücksichtigung aller Parameter voraussagt, ob ein Gericht schmecken wird oder nicht? Kurz, kann man Genuss berechnen? Werner Gober hat es zumindest versucht. Seine titelgebende Genussformel versucht tatsächlich, so viele Faktoren wie möglich zu berücksichtigen. Die beiden wichtigsten sind der Sozialisations- und der Erlebnisfaktor. Der Sozialisationsfaktor beschreibt den Einfluss der frühkulinarischen Erziehung und wird daher von Gruber auch liebevoll Mama-Faktor genannt. Analog zur Binsenweisheit, bei Mama schmeckt's am besten, geht es hier um die prägende Wirkung der regionalen und sozialen gastronomischen Bedingungen, in denen man aufwächst. Bei einem Bayern wird der Mama-Faktor von Semmelknödeln in der Regel höher sein als bei einem Ostfriesen. Der Erlebnisfaktor ergänzt das um die positiven Emotionen, die man mit dem Genuss einer bestimmten Speise verbindet. Wenn du zum Beispiel beim ersten Date mit deiner Liebsten schokolierte Erdbeeren auf dem Rummelplatz isst, werden sie dir wahrscheinlich noch viel köstlicher erscheinen, als es unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Die Formel enthält noch eine ganze Reihe anderer Faktoren, die den Genuss beeinflussen. Zum Beispiel die Anzahl der verschiedenen Geschmäcke. Ein leckeres Gericht besteht demnach aus 2 bis 4 verschiedenen geschmacklichen Komponenten, im Idealfall vermutlich aus 3. Ein Schweinsbraten zum Beispiel führt im Zusammenspiel mit milden Kartoffelknödeln und frischem Krautsalat zu einem ausgewogenen und runden Geschmackserlebnis. Auch sollte die Konsistenz der Zutaten bzw. Beilagen möglichst einheitlich sein, um ein stimmiges Gesamterlebnis zu ermöglichen. Ein allzu krasser Unterschied zwischen festen und flüssigen Komponenten eines Gerichts ist irritierend. Darum serviert man ein krosses Schnitzel auch eher mit knackigem Kartoffelsalat oder knusprigen Fritten statt mit weichem Püree. Dazu kommen weitere Faktoren wie mögliche Lebensmittelallergien, die Gerichte in individuellen Fällen komplett ungenießbar machen. Auch das natürliche Zusammenspiel verschiedener Aromen spielt eine große Rolle. Zimt und Äpfel harmonieren geschmacklich einfach besser als zum Beispiel Knoblauch mit Schokolade. Gruber verrechnet all diese Faktoren zu einer großen Genussformel. Da die detaillierte mathematische Herleitung den Rahmen dieser Blinks sprengen würde, sei abschließend nur so viel verraten. Die Skala der möglichen Ergebnisse reicht von einer Null für den geschmacklichen Totalausfall bis ins Unendliche. Denn kulinarischer Genuss kennt keine messbare Grenze. So, das waren also die Blinks zu Die Genussformel von Werner Gruber. Sie lassen sich in etwa wie folgt zusammenfassen. Kochen ist faszinierend und kreativ, aber keine unnachahmliche Magie. Im Gegenteil, die physikalischen Prozesse bei der Zubereitung von Lebensmitteln lassen sich genau beobachten und mit wissenschaftlicher Präzision exakt reproduzieren. Wer sich darauf einlässt, muss den kulinarischen Genuss weder an Festtagen noch im Alltag dem Zufall überlassen. Was du selbst konkret umsetzen kannst? Zaubere besonders zartes Fleisch. Es gibt einen Trick, mit dem du sehniges Fleisch, wie zum Beispiel Hühnerkeulen, zarter machst. Du injizierst einfach mit einer ganz normalen Spritze Ananassaft in das Fleisch und lässt es vor der Zubereitung eine Weile einweichen. Ananas und Papayas enthalten das Enzym Papais, welches Kollagenfasern zersetzt. Du musst allerdings frischen Saft verwenden, denn bei Dosenkonserven wird das Enzym durch die Pasteurisierung unwirksam. Hast du möglicherweise ein Feedback für uns? Wir wären gespannt und würden uns freuen zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die Genussformel als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.